Begegnungen mit Gott oder Wege, auf denen uns Gott begegnet. Wie geschieht das überhaupt und warum? Hat Gott überhaupt ein Interesse daran, uns zu begegnen? Woran merke ich es, dass Gott mir begegnet ist? Und wie sollte ich darauf reagieren? Das sind nur einige Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen und auf die ich gern auch im Weiteren eingehen möchte. Als ich vor kurzem morgens meine Zeit mit Gott hatte und betete, teilte ich ihm mit, wie schwierig ich es empfinde, dass er mir nicht wie ein Mensch gegenübersteht. Dann könnte ich mit ihm reden, könnte ihn fragen, und er würde mir direkt antworten. Ich müsste nicht immer prüfen, ob das, was ich in mir höre, nun wirklich seine Stimme ist oder doch nur meine eigene. Es wäre doch viel einfacher, wenn das wichtigste Wesen, die wichtigste Person in meinem Leben, mein bester Freund, mein wirklicher Vater und Ratgeber mir quasi gegenüberstünde und ich mit ihm kommunizieren könnte. Wie mit jedem anderen Menschen eigentlich auch. Und mittendrin, während ich noch so meine Not mitteilte und ihm meine Sehnsucht offenbarte, sagte mir diese innere Stimme, die ich schon oft in meinem Leben als die seine identifizieren konnte, schau dir in dem Buch Tag für Tag von Gwen Shore den Beitrag zum nächsten Tag an. Es handelt sich bei diesem Buch, welches den Titel Tag für Tag hat, um himmlische Wahrheiten, die Gwen R. Shore durch den Heiligen Geist offenbart wurden. Nebenbei bemerkt, kann ich jedem dieses Buch zum täglichen Studium sehr empfehlen. Ich hatte gerade vor meinem Gebet die letzten beiden Tage gelesen, weil ich den vorhergehenden Tag aus irgendeinem Grunde ausgelassen hatte. Von diesen beiden Beiträgen sprach mich besonders der vom bereits vergangenen Tag an, bei dem es unter der Überschrift "Ich habe die Kontrolle" darum ging, dass Gott sagt, ich habe die Kontrolle über jeden Bereich deines Lebens, über die leuchtenden Tage und über die dunklen. Und als ich nun diese Zeilen las, in denen Gott davon spricht, dass er in jeder Situation meines Lebens bei mir ist, mich mit seiner Liebe umgibt und ich nicht hilflos nach Führung um mich zu blicken bräuchte, wurde meine Sehnsucht und der Wunsch danach, dass es doch immer so sein möge, aber auch meine Wehmut, dass ich doch auch schon so oft den Eindruck hatte, es wäre in der Vergangenheit nicht immer so gewesen. Natürlich hatte auch ich schon genau diese Erfahrungen gemacht, von denen Gott hier spricht. Natürlich deshalb, weil ein Christ, der eine Beziehung zu dem lebendigen Gott, der in der Bibel beschrieben ist, lebt, schon solche Erfahrungen gemacht haben muss. Sonst könnte er diese Beziehung gar nicht lebendig halten. Kein Mensch lebt eine Beziehung mit jemandem, dem er noch nie und in keiner Weise und in keiner Form begegnet ist. Ich kenne also solche Erfahrungen, wie sie in dem Buch Tag für Tag beschrieben sind. Und doch sieht mein Alltag häufig anders aus. In dem tun sich immer wieder Phasen und Schwierigkeiten auf, bei denen ich schon oft das Gefühl hatte, da ist im Moment gar nichts von Gottes Gegenwart zu spüren oder von seiner Führung. Ich schweige denn von seinem Eingreifen. Nun las ich da aber, dass er sagt, ich bin immer da, ohne Ausnahme. Und ich habe alles unter Kontrolle. Und alles heißt nun mal alles und nicht nur ab und zu. So bestätigt es uns auch die Bibel. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, sagt Jesus in Matthäus 28, 20. Ich saß nun so da und dachte darüber nach, wie schön es doch wäre, wenn ich dies auch immer in meinem Leben so spüren könnte. Oder eben noch besser, wenn er doch gleich vor mir stehen würde und ich mit ihm von Angesicht zu Angesicht reden könnte. Ich erhielt also den Hinweis, lies doch mal den Beitrag vom nächsten Tag. Ich blätterte also wieder nach vorn und da las ich Folgendes. Du siehst mich in dir selbst. Wir danken dir, Gott. Wir danken dir und verkündigen deine Wunder, dass dein Name so nahe ist. Psalm 75, 2. Die Werke meiner Schöpfung, die überall um dich herum sind, sind die größte Offenbarung von mir, die diese Welt besitzt. Doch der Mensch hat sich in seiner Selbstzufriedenheit und Unwissenheit zu sehr daran gewöhnt, das zu sehen. Die Pracht der Morgensonne, die an den Himmel gemalten Sonnenuntergänge, der strahlende einsame Abendstern, der feurige Vulkan, das Brüllen der Ozeanwellen, das Geriesel des schäumenden Baches, die Herrschaft des Orion über den nächtlichen Himmel, die Strahlen der Mittagssonne, die Luft, die er atmet, um am Leben zu bleiben, die Bewegungen seiner Hände und Füße, die graziöse Schönheit des Schwans, das Brüllen des mächtigen Löwen, die Mähne und das zornige Schnauben des Pferdes, der Höcker des Kamels und sein hochnäsiger, stolzer Blick, die Kinder, die in der Sonne spielen, das Baby, das gerade aus dem Mutterleib gekommen ist. Millionen Dinge sieht der Mensch täglich an. Mit Augen, die allein ich machen kann. Und fragt dann noch, wo ist Gott denn? Kein Narr ist so töricht wie der Mensch, der sagt, obwohl er all dies sieht, da ist kein Gott, der sorgt und liebt. Wenn du das nächste Mal fragst, wo ich bin, sieh dich einfach um und du wirst mich in meiner Schöpfung sehen. Und von allen meinen wunderbaren, mächtigen Werken bist du die größte aller meiner Offenbarungen. Und sage mir Dank. Ich las es und wurde überwältigt. Ich blickte von meinem Küchentisch aus dem Fenster, bewunderte seine Werke sozusagen in natura und dankte ihm für seine ständige Gegenwart. Mir liefen die Tränen, die Wangen herunter vor Freude und ich pries Gott. Ich bat ihm um Vergebung für meine Oberflächlichkeit und meine häufigen Zweifel an ihm. Und es kam wieder ein tiefer und unbeschreiblicher Frieden auf mich. Vielleicht fragst du dich jetzt, kann ich wirklich jeden Tag, zu jeder Zeit eine Begegnung mit Gott haben? Kann und will Gott überhaupt ein ständiger Begleiter auf meinem Lebensweg sein? Die Bibel ist voll von solchen Begebenheiten, wo Gott Menschen auf ihrem Lebensweg begegnete und sie begleitete. Er wohnte sogar bei seinem Volk, den Israeliten, und wanderte mit ihnen durch die Wüste. In 2. Mose 13, 21, 22 können wir lesen, der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Der Psalmist schrieb dann später diesbezüglich im Psalm 99, in der Wolkensäule redete er zu ihnen. Da drängt sich vielleicht gleich die nächste Frage auf. Wie geschieht das eigentlich, wenn Gott mir begegnet? Umgeben mich da eine Wolkensäule bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht? Im Neuen Testament finden wir einige Begebenheiten beschrieben, in denen Gott Menschen im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Wege, sozusagen auf einem Gehweg oder einer Straße begegnet war. Und womit Gott geradezu in ihren Lebensweg eingriff, beziehungsweise diese nachhaltig veränderte. In der Apostelgeschichte 9, Kapitel 9, vom Vers 1 bis 16, können wir zum Beispiel sehr viel erfahren über die Begebenheit, in der Jesus dem Saulus von Tarsus begegnete. Dieser Saulus war bis zu diesem Zeitpunkt einer der berühmtesten und berüchtigsten Verfolger der Anhänger und Jünger dieses Jesus von Nazareth, den man gerade eben gekreuzigt hatte und auf die übelste Weise und menschenverachtendste Form ins Jenseits befördert hatte. So glaubte man zumindest. Dieser Saulus kam gerade von der Steinigung, dem Mord an Stephanus, einem dieser Jünger, und war auf dem Weg nach Damaskus. Ausgerüstet mit einem Brief durch die Hohenpriester an die Synagoge von Damaskus, wollte er weitere Nachfolger dieses Jesus aufgreifen, um sie gebunden nach Jerusalem zu überführen. Auf dem Wege nach Damaskus konfrontierte ihn dieser Jesus und fragte ihn: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wie konnte Paulus nun wissen, dass es wirklich Jesus war, der da zu ihm sprach? Immerhin wusste er, dass man diesen gerade gekreuzigt hatte. Nun, Jesus untermauerte seine Intervention mit einem grellen Licht vom Himmel her, dem Sturz zu Boden von Saulus, seiner Erblindung und einer hörbaren Stimme, die auch alle seine Begleiter wahrnehmen konnten. Auf Saulus Frage hin, wer er denn sei, antwortete ihm Jesus klar und deutlich. Auch die Tatsache, dass danach ein fremder Mann zu ihm kam in Damaskus, der ihm berichtete, was Jesus von ihm erwarten würde, und der ihm von seiner Erblindung befreite, machten Paulus schließlich klar, dass er wohl nicht nur schlecht geträumt hatte. Tatsache war und ist, diese Begegnung, diese Konfrontation war so tiefgreifend und nachhaltig, dass sie das Leben des Saulus von Tarsus völlig veränderte, und aus ihm wurde nicht nur Paulus, sondern aus einem der gefährlichsten Verfolger der Jünger Jesu wurde einer der eifrigsten, wenn nicht gar der eifrigste Apostel und Nachfolger von Jesus. Nennen wir diesen Weg einfach mal den Weg der Konfrontation, wie ihn auch Bill Wilson nennt, der die weltweit größte Sonntagsschule in New York aufgebaut hat, zu der an einem Wochenende bis zu 40.000 Kinder und Jugendliche kommen, um mehr von diesem Jesus zu erfahren. Dieser Bill Wilson war es im Übrigen auch, der mir die Anregung zu diesem Thema gab. Ja, bist du auch schon mal auf dem Wege der Konfrontation Gott begegnet? Hast du gespürt, wie er dich mit deiner Meinung über ihn, mit deinem Verhalten oder deinem Denken über bestimmte Dinge konfrontiert hat? Zu solchen Begebenheiten muss Gott nicht in einer Feuersäule erscheinen oder mit Brausen und Lichterscheinungen am Himmel. Dazu kann er sogar einen Esel nutzen, wie wir in 2. Mose 28 erfahren können. Da öffnete der Herr den Mund der Eselin Und sie sagte zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast? Wenn Gott selbst eine Eselin nutzen kann, um uns zu konfrontieren, dann kann er es erst recht auch durch Menschen tun. Die Frage ist dann nur, erkennen wir in dieser Situation, dass es nicht ein Mensch ist oder war, der uns konfrontierte, sondern Gott durch einen Menschen. So wurde der große König David von Samuel konfrontiert, weil er sich des Ehemanns seiner neuen Geliebten entledigt hatte. Klare Merkmale einer solchen Begegnung sind meist, sie treffen dich sehr wahrscheinlich unverhofft und zu einem Zeitpunkt, an dem du damit bestimmt nicht rechnest. Es trifft einen Punkt in deinem Leben, den du so noch nie gesehen hast, über den du bisher vielleicht völlig anderer Meinung warst und der von dir ein völliges Umdenken, sozusagen eine Wegänderung erfordert. Diese Wegänderung sollte allerdings immer mit dem Wort Gottes, der Bibel, im Einklang stehen, quasi als Maßstab. Mir persönlich begegnete Gott auf dem Weg der Konfrontation durch eine direkte Ansprache in meinem Innern, in meinem Geist. Es war im Februar 2006, als ich quasi im Sturzflug aus einem recht gut funktionierenden Leben in eine persönliche Katastrophe glitt. Mich veranlassten immer wiederkehrende Schmerzen in einem Schultergelenk, eine Untersuchung in einem MRT durchführen zu lassen. Bei dieser Untersuchung stellte man nicht nur einen Bänderriss an meinem Schultergelenk, sondern auch eine chronische myeloische Leukämie fest. Nachdem ich den ersten Schock etwas verdaut hatte und auch den Gedanken, jetzt ist dein Leben in Kürze zu Ende, ein wenig in den Hintergrund drängen konnte, begann ich, jeden sich bietenden Strohhalm zu nutzen, um doch irgendwie geheilt zu werden. Natürlich wurde ich in einer Onkologie behandelt und bekam Medikamente, welche mein Blutbild wieder in Ordnung bringen sollten. Aber ich hielt auch Ausschau nach alternativen Heilungsmethoden. Ich hatte im Rahmen meiner Tätigkeit als Trainer und Coach für Führungskräfte und Vertrieb Ausbildung in klinischer Hypnose absolviert. Diese Erkenntnisse nutzte ich nun, um mit Selbsthypnose Heilungsprozesse in Gang zu setzen. Ein Freund brachte mich mit einem Bioenergetiker zusammen, der mich mit irgendwelchen elektrodenähnlichen Stäben an Akupunkturkunden berührte, um meine Energiefelder wieder zu harmonisieren. Dieser verkaufte mir parallel dazu Karten, auf die ich all meine Getränke stellte, um diese ebenfalls zu harmonisieren. Ich kaufte für Tausende Euro harmonisiertes Bettzeug und eine Schelle zur Behandlung des Trinkwassers. Um mich vor elektromagnetischer Strahlung zu schützen, brachte ich überall Aufkleber in meiner Wohnung und an den Stromkästen an. Dann erfuhr ich von einem angeblichen Erfolg der Magnetfeldtherapie und kaufte mir auch dafür 2500 Euro eine solche Matte und so weiter und so fort. Und ich fand auch zurück zu Gott, zum Glauben an Jesus Christus, meinen Heiler. Ich hatte mich zwar schon 1997 bekehrt und bereits 1998 taufen lassen, doch ich war durch viele unterschiedliche Einflüsse wieder vom Glauben an diesen einen Gott der Bibel abgekommen. Aber ich traf Freunde wieder, die für mich beteten und mich auch wieder in eine Gemeinde einluden. Und ich schöpfte auch da wieder die Hoffnung, dass auch Gott mich heilen könnte. Es war eine Zeit, in der ich um meinen Hals ein Jesuskreuz trug und ein Pentagramm. Anfangs schlug das Medikament sehr gut an. Mein Blutbild war recht bald wieder in Ordnung. Ich war zu der Annahme gekommen, irgendwie wollen doch alle Religionen das Gleiche, so viel nehmen sie sich doch eigentlich gar nicht. Allerdings stellte sich die völlige Remission dieser Leukämie, wie es die Ärzte nennen, nicht ein. Ich kam bei den zytogenetischen und molekularen Untersuchungen meines Blutes nicht unter einen von den Ärzten angestrebten Wert. Im Gegenteil, meine Blutwerte verschlechterten sich sogar wieder. Ich betete in dieser Phase zu Gott. Ich schrie regelrecht zu ihm, warum er denn nicht eingreift und wieso denn nun alles wieder schlechter wird. Und Gott antwortete mir. Er stellte mir ähnlich wie Paulus nur die eine Frage. Mein Kind, auf was verlässt du dich eigentlich alles, um wieder gesund zu werden? Nicht so laut, nicht von Lichtstrahlen und Erblindung begleitet, aber für mich klar und eindeutig. Diese eine Frage konfrontierte mich mit all meinen Bestrebungen und Versuchen, wieder gesund zu werden. Ich wusste in diesem Moment, ich musste eine Entscheidung treffen. Und ich traf diese notwendige Entscheidung auch. Ich sagte zu ihm, gut Herr, ich werde nur noch meine Medikamente nehmen und eine natürliche Nahrungsmittelergänzung zur Vitaminversorgung. Ansonsten werde ich mich nur noch auf dich und dein Wort verlassen. Gemeinsam mit meiner Frau entsorgte ich alles aus unserem Haushalt, was ich mir an bioenergetischen, esoterischen, hypnotischen und magnetischen Materialien, Büchern, CDs und Videos zugelegt hatte. Ich bat Gott um Vergebung und er heilte mich. Aber dazu später noch ausführlicher. Die Kernfrage in diesem Zusammenhang ist nicht, wie vermeide ich möglichst jeden Fehler? Wir sind Menschen und die Bibel warnt uns, der da stehe, der passe auf, dass er nicht falle. Wir fehlen immer wieder und mannigfaltig. Auch den Jüngern um Jesus ging es da nicht anders. Sie machten Fehler und sie wurden durch Jesus konfrontiert. Er bezeichnete sie als kleingläubig, sogar als ungläubig, als vergesslich, ängstlich und unzuverlässig. Der große Petrus, gerade erst, als er als Fels gekürt wurde, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen will, musste er es sich gefallen lassen, dass Jesus kurze Zeit später zu ihm sagte, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ja, dies alles, weil er in durchaus gut gemeinter religiöser Absicht verhindern wollte, dass Jesus seinen von Gott vorgesehenen Weg ans Kreuz geht. Die wirklich wichtige Frage ist, wie gehen wir mit der Konfrontation Gottes um? Wie reagieren wir darauf? Weichen wir aus und machen wir weiter wie bisher? Auch dafür finden wir biblische Protagonisten, wie beispielsweise den reichen Jüngling, der ewiges Leben von Jesus haben wollte. Jesus fordert ihn auf, alles, was er hat, an die Armen zu verteilen und ihm nachzufolgen. Wir hören von dem reichen jungen Mann weiter, dass er sich entsetzt und betrübt von Jesus abwandte. Denn er hatte viele Güter. Vielleicht zählen wir auch zu denen, die sich und ihr Verhalten rechtfertigen. Was ja nichts anderes heißt, als ich fertige mir das Recht an, unter den und den Bedingungen so zu handeln, wie ich gehandelt habe. Und ich werde es unter diesen Bedingungen auch künftig wieder so tun. Unter solchen Bedingungen kann man eben nur so handeln. Oder darf Gott uns wirklich konfrontieren, um auch bei uns ein paulinisches Veränderungsprogramm anzustoßen? Anders gefragt, setzen wir unseren Weg unbeirrt fort Oder wählen wir aufgrund der Konfrontation einen neuen, so wie es Paulus tat und wodurch er letztlich zum Paulus wurde? Wenn uns bewusster wäre, dass jede göttliche Konfrontation aus reiner Liebe zu uns geschieht und letztlich nur zu unserem Besten dient, würden wir uns trotz der Schmerzhaftigkeit die dieser Prozesse häufig hervorruft, nicht anders damit umgehen? Nun, so ist die menschliche Natur halt. Wir wollen gern alles Gute und alle Segnungen von Gott, aber wir möchten den Preis dafür häufig nicht bezahlen. Die Unannehmlichkeit nicht in Kauf nehmen, die es kostet, die Hindernisse beiseite zu räumen, die uns von den Segnungen fernhalten. Auch wenn es komisch anmutet und ich bestimmt kein Masochist bin, aber ich wünsche mir, lieber von Gott konfrontiert und verändert zu werden, als von ihm in Ruhe gelassen zu werden und in Stagnation und geistlicher Windstille dahin zu dämmern. Ich fordere jeden auf, der mir bis hierhin gefolgt ist, ob Christ oder nicht Christ, tritt heraus aus deiner Selbstgefälligkeit, deinem Selbstmitleid, deinem Stolz, deinem Eifer, deinem Aktionismus oder was immer es auch ist. Auch wenn es schön religiös untermauert ist. Und sei bereit, dich von Gott konfrontieren zu lassen. Ganz gleich, wie er es tut. Durch sein Wort, durch sein direktes Reden, durch einen anderen Menschen, durch ein Buch oder einen Esel. Nimm es an. Und reagiere darauf. Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es wird dir nur zu deinem Besten dienen.